Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Hello, Richard on the Lifeline?
Yeah? You're from Alberta?
I'm on the phone. I'm Richard.
Wer ist das jetzt?
Das ist der Security Check, der Feuerlöscher.
Die sind während der Fahrt abgelaufen und deswegen müssen die jetzt quasi frisch gecheckt werden.
Hello, this is Richard from the Lifeline.
Ich sitze auf einer Holzbank hinter der Brücke eines Schiffes, das bis vor einigen Wochen wohl nur ein paar eingeweihte Aktivisten und Flüchtlingshelfer kannten. Heute kennt es ganz Europa, die Lifeline. Ein Schiff, das seit Tagen im Fokus der europäischen Flüchtlingspolitik steht, weil die Crew 234 Flüchtlinge auf dem Mittelmeer vor dem sicheren Tod bewahrt hat.
Ich frage jetzt so meine Kumpels, ob die den zu krass finden, den Tweet, den ich geschrieben habe.
Kannst du mal vorlesen?
Ja, man muss es klar sagen, die EU-Staaten beteiligen sich an den Menschenrechtsverletzungen durch die sogenannte libysche Küstenwache. Macron, Salvini, Seehofer. Sie erodieren die europäischen Werte und haben Menschenleben auf dem Gewissen.
Warum willst du den jetzt abschicken?
Ja, gestern sind 114 Menschen umgekommen, weil da kein Rettungsschiff draußen ist letztendlich.
Jetzt liegt das Schiff an der Kette im Hafen von Valletta auf Malta. Darf nicht mehr rausfahren. Der Kapitän, Klaus-Peter Reisch, steht vor Gericht. Ich werde ein paar Tage mit der Crew hier auf dem Schiff verbringen, will rausfinden, wie sie mit dieser Situation umgeht. Was bedeutet die Festsetzung für die private Seenotrettung insgesamt? Und was passiert jetzt auf dem Mittelmeer mit den Flüchtlingen, wenn keine Retter mehr rausfahren dürfen? Gestrandete Retter, die Lifeline an der Kette, das ist heute unser Thema Mikrokosmos. Ich bin Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind.
Die libysche Küstenwache hat unsere Crew mit dem Tod bedroht und die werden unterstützt und wir werden im Hafen gehalten. Also die Welt ist aus den Fugen.
Was heißt bedroht, mit dem Tod bedroht?
Ja, die haben ganz klar gesagt, you are helper, I will kill you. Am Funk. Ja. Letztendlich, um dann im Folgenden die Herausgabe der Geretteten zu erpressen.
Axel Steyer, 42 Jahre alt, ist der Gründer des Seenotrettungsvereins Mission Lifeline. Eigentlich wollte er nur für den Crewwechsel hierher nach Valletta kommen. Jetzt, da das Schiff seines Vereins beschlagnahmt ist, führt er ein Interview nach dem anderen. Es ist kurz vor 8, wir haben schon fast 30 Grad auf Deck und Axel hat bereits mit der BBC, Paris Match und Malta Times telefoniert. Jetzt sitzt er in seinem grauen T-Shirt mit rotem Mission Lifeline Schriftzug auf der Bank auf dem Bridge Deck, raucht eine selbstgedrehte, nippt an seinem Kaffee. Was würde jetzt eigentlich passieren, wäre das Schiff nicht beschlagnahmt?
Da würden jetzt Briefings stattfinden und die Lebensmittel eingeladen werden und da wird ein Tankfahrzeug kommen mit Diesel und Wasser und dann würden dann die Bunker gefüllt werden und dann würde man sich abmelden hier im Hafen per Funk und würde rausfahren.
Wie würdest du die Stimmung jetzt auf dem Schiff beschreiben?
Ja, ist jetzt, alle haben sich mit der Realität so mehr oder weniger abgefunden. Es ist natürlich keine schöne Situation zu wissen, dass die Menschen da draußen in Not alleine sind. Das bedeutet, sie werden einfach ertrinken oder die libysche Küstenwache wird sie abfangen und zurück nach Libyen in Folterlager bringen. Nichtsdestotrotz, wir müssen einfach gucken, dass das hier weiterläuft und wir so schnell wie möglich dann auslaufen können. Das heißt, die Gerichtsprozesse durchstehen und dann auslaufen.
Unter welchen Bedingungen wird denn das Schiff und auch der Kapitän hier festgehalten? Unter welchen Begründungen?
Ja, das ist ein bisschen seltsam. Es gibt so wenig Anklagepunkte, die das rechtfertigen. Also nach internationalem Recht ist das eigentlich illegal, was hier passiert. Das ist wenig begründbar oder gar nicht begründbar. Man sieht ja eben daran, dass das mehr so politisch motiviert ist, die ganze Geschichte. Also man will nie, dass NGOs da draußen rumfahren. Man will nie, dass die Menschen gerettet werden, sondern man will die Abschottung Europas durchsetzen. Das macht wütend und fassungslos und lässt an den europäischen Werten oder dem Wertesystem, was wir haben, durchaus zweifeln.
7 Tage lang fuhr die nur etwa 35 Meter lange Lifeline mit 234 Flüchtlingen auf dem Mittelmeer umher. Kein Land hat dem Schiff erlaubt, in einen Hafen einzulaufen, weil niemand die Flüchtlinge aufnehmen wollte. Auch Malta, wo wir jetzt liegen, nicht. Nach tagelangem Geschacher haben sich Spanien, Portugal, Frankreich, Dänemark und Luxemburg bereit erklärt, jeweils einige Flüchtlinge aufzunehmen. Daraufhin durfte die Lifeline Valletta ansteuern. Hier liegt das Schiff jetzt. Vor uns das 400 Meter Kreuzfahrtschiff Traumcruises, Hinter uns eine ausrangierte Ölbohrinsel und zwei irische Kriegsschiffe.
Morning. Morning. Are anybody here? I don't know, because I have no conclusion how many people we are now at the official and actual crew list. But now we make a ship safety round. Kann ich in Deutsch sprechen oder Englisch? Achso, Deutsch, okay, gut. Wir machen jetzt eine Schiffssicherheitsrunde. Die ist auch wichtig, wenn wir im Hafen bleiben sollten.
Quasi Punkt 9 ruft Martin, der erste Offizier, hier an Bord die Crew zusammen für eine gemeinsame Bootbegehung. Aber erstmal ganz klassisch Vorstellungsrunde.
Ich gebe hier mal eine Liste rum und jeder, der da ist, hakt sich mal selbst ab.
Wir machen mal Thomas Quast, Jahrgang 47. Der Ersatzkapitän ist der Älteste an Bord. Karl Papenfuß, ebenfalls gelernter Kapitän, mit 25 Jahren der Jüngste. Die meisten der 17 Crewmitglieder sind Ende 20, Anfang 30, arbeiten in ihrem normalen Leben als Krankenschwester, Psychologin, Koch, Monteur oder sind noch in der Ausbildung. Manche haben schon mehrere Seenotrettungsmissionen gefahren, andere sind wie ich zum ersten Mal dabei.
Das hier ist Bridge Forward Deck und auf dem Bridge Forward Deck ist unsere Master Station. Wenn irgendwas ist, werdet ihr mit einem Generalalarm geweckt oder hierher bestellt. Er ist 7-mal kurz und 1-mal lang. Ich kann den mal kurz für euch betätigen.
Martin will der Crew, vor allem Leuten wie mir, die noch nie auf so einem Schiff unterwegs waren, die Grundlagen erklären. Wo sind die Toiletten, wo die Kombüse, wo die Gefahrenquellen?
Ja, also quasi, das ist der Generalalarm. Da heißt es quasi aus dem Bett springen, obwohl ihr gerade seid, und kommt hier zum Master Station. Dann werdet ihr quasi gebrieft, was los ist. Also haben wir Abandoned Ship oder Firefighting oder Leckage. Und dann wird sich halt eben ausgerüstet. Genau, Bridge Forward Deck, da vorne ist das Ankerdeck. Hier ist für die Flüchtlinge, für unsere Gäste, Toilette und Dusche. Und hier oben ist eine Rettungsinsel, die ist also für das Rubberboot.
Wir gehen im Gänsemarsch über unser Schiff. Vorne hängen Rettungswesten an Wäscheleinen. Sie sollen in der Sonne trocknen, damit die Krätze abgetötet wird, die einige Flüchtlinge aufs Schiff gebracht haben. Hinten am Deck liegen Säcke mit noch mehr Westen und Rettungsringen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie auf diesem engen Raum 234 Menschen 7 Tage lang gesessen, gelegen, gestanden haben.
Wir haben mehr nicht ausprobiert, aus dem einfachen Grund raus, wir haben ja die Maschine in Lekata überholt.
Unser Rundgang ist zu Ende. Ich gehe auf die Brücke des Schiffs. Hier zeigt Klaus Peter, der Kapitän der letzten Mission, seinem Nachfolger Thomas die Kommandozentrale. Denn Klaus Peter darf momentan, vielleicht auch nie wieder, ein Schiff führen. Er steht seit der letzten Mission vor Gericht. Warum? Das weiß weder er noch die Crew zurzeit so genau.
Hier oben habe ich noch leider noch selber stehen. Im Maschinenraum eingegeben. So, dann haben wir den Autopiloten. Das haben wir da hinten.
Hier auf der Brücke sieht man, dass das Schiff nicht mehr das jüngste ist. Der Schubregler aus altem Stahl, das Steuerrad aus abgegriffenem Mahagoniholz. 50 Jahre ist die Lifeline alt. Sie diente mal als großer Fischkutter. Seit mehr als einem Jahr fischt sie Menschen in Not aus dem Meer. Nach einer guten halben Stunde sind die beiden Kapitäne durch, auch wenn Thomas ein paar Details noch nicht so ganz durchblickt hat. Er nimmt immer mal wieder sein Käppi vom Kopf, streicht sich über die kurzgeschorenen weißen Haare.
Du bist jetzt Bayerisches Fernsehen?
Nee, ich bin Deutschlandfunk.
Ah, Deutschlandfunk. Muss man aufpassen, was ich sage, beim Seehoferland.
Jetzt hat Klaus Peter auch ein bisschen Zeit für mich. Der 57-Jährige sieht müde aus. Seine Augen sind kleine Schlitze, die Haut braun gebrannt nach den Wochen auf hoher See. Wir setzen uns nach draußen aufs Deck und er erzählt mir, was hier noch vor ein paar Tagen auf dem Schiff los war.
Also wir haben ja die Flüchtlinge von 21. bis 27. hier auf dem Schiff gehabt. Und davon waren 5 Tage von diesen 7 Tagen eigentlich völlig unnötig, weil die Sache hätte schon lange beendet sein können in irgendeinem Hafen. Aber aus den bekannten Gründen hat man uns ja unbedingt auf See halten müssen. Und wenn man sich vorstellt, dass auf 32 mal 8 Meter Schiff 234 Flüchtlinge untergebracht werden müssen, dann geht es einfach nur auf den Decks. Die Leute werden über die Decks verteilt und dann ist hier auch so gut wie kein Durchkommen mehr, speziell in der Nacht, wenn die Leute schlafen und natürlich im Liegen deutlich mehr Platz benötigen als im Sitzen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also es war alles voll hier?
Ja, es war alles voll. Also da ist dann teilweise kein Durchkommen mehr. Um durchzugehen, muss man dann über die Leute drüber steigen. Die Leute schlafen ja auch in der Nacht oder versuchen Schlaf zu bekommen. Es liegen die Decken rum, es liegt Wasserflaschen rum, es sind Mütter mit kleinen Kindern, die beschäftigt werden wollen, mit Säuglingen, die gesäugt werden. Also man kann sich das hier schon fast wie ein kleines Dorf vorstellen.
Wie war denn die Situation hier auf dem Schiff nach ein paar Tagen mit den 234 Flüchtlingen drauf auf dem Deck?
Solange die Leute das Gefühl hatten, die Menschen das Gefühl haben, sie bekommen was zu essen, der Doktor guckt nach ihnen, wenn sie zum Krankenhaus runtergehen, wir sind guten Mutes und zeigen mal den erhobenen Daumen oder sagen ihnen, alles wird gut. Solange hat man dann die Situation schon noch im Griff. Ob das jetzt die nächsten Tage umgekippt wäre, weiß ich nicht. Die Situation war schon sehr prekär.
Wie war das denn, als irgendwann klar wurde, das Schiff darf in Malta landen, die Flüchtlinge können von Bord gehen, es gibt eine Lösung?
Ja, da haben wir erstmal natürlich uns gefreut. Klar, uns ist da schon ein Stück weit was von den Schultern gefallen.
Und dann Freudentränen dann beim Anlegen?
Ja, teilweise sind uns die Leute um den Hals gefallen. Also es war ein sehr bewegender Abschied.
Das Schiff und du als Kapitän standen jetzt im Zentrum der europäischen Flüchtlingspolitik. Auf dem EU-Gipfel war es der Fall, auch in den Diskussionen vorher, nachher. Hättest du das zu Beginn der Mission oder auch vor ein paar Monaten, als du dich entschieden hast, hier als Kapitän dich zu engagieren, gedacht? Hättest du irgendwie dir das vorstellen können?
Nein, niemals. Ich bin eigentlich keine Person der Öffentlichkeit. Ich denke, dass sich jetzt vielleicht, ich hoffe es zumindest, auch in der europäischen Flüchtlingspolitik irgendwas bewegen wird.
Hat es sowas gebraucht? Also, dass so ein Schiff eben nicht einlaufen darf, um das mal irgendwie zu klären?
Naja, es könnte ja fast den Anschein haben, dass das, was jetzt in den letzten Tagen da abgelaufen ist, schon mal dringend notwendig war. Weil die NGOs sind ja immer wieder diffamiert worden, wir würden Geld nehmen und ähnliche Geschichten, das ist ja alles Blödsinn.
Ja, diese Kritik kam ja nicht nur von irgendwelchen Leuten. Also die kam von Bundesinnenminister Seehofer, die kam vom italienischen Innenminister Salvini, der hat gesagt, ihr würdet das Geschäft der Schlepper befördern. Was sagst du zu solchen Vorwürfen, wenn du das hörst?
Für die Wortwahl des Herrn Salvini und teilweise auch des Herrn Seehofer, da muss man sich ja schon fast fremdschämen. Wenn ein Innenminister eines europäischen Landes sagt, wir würden Menschenfleisch transportieren, dann finde ich das gelinde gesagt widerlich. Also ich dachte mal, vor 70 Jahren wäre sowas vorbei gewesen. Und das möchte ich auch an unseren derzeitigen noch oder wie immer auch Innenminister richten. Ich finde es immer nett, wenn jemand behauptet, er übernimmt Verantwortung. Wo ist denn seine Verantwortung? Er hat uns 5 Tage auf See gehalten. Hier haben 150 Leute gekotzt wie die Reihe. Ich habe 234 Menschen aus den 2 Rettungen lebend an Land gebracht. Zu dem Vorwurf, wir würden die Schlepper unterstützen und bedienen. Derzeit fährt kein einziges NGO-Schiff in der Such- und Rettenzone. Und die Libyer, die einfach keine Rettungen können, haben jetzt jeden Tag dafür gesorgt, dass weit über 100 Dokumentierte, von der nicht dokumentierten Zahl wollen wir mal jetzt lieber nicht reden, dass also jeden Tag weit mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen sind. Das heißt, in den letzten 4 Tagen weit über 400. Und das ist doch der allerbeste Beweis dafür, den Schleppern ist es völlig egal, ob irgendjemand das überlebt. Das Geschäft ist doch schon gemacht.
Es werden die Schiffe ja jetzt festgehalten. Nicht nur von Malta, auch in Spanien gibt es ja eine ähnliche Situation mit der Aquarius. Wird das in Kauf genommen von der Politik, dass die Menschen sterben? Würdest du so weit gehen?
Ja, ich würde schon so weit gehen, dass ich das behaupte. Das ist für mich alles so ein Stück weit eine politische Hexenjagd auf die NGOs. Man will sie einfach ausschalten und weghaben. Aber dann gibt es natürlich auch keine Dokumentation mehr der vielen Wasserleichen.
Also du hast selber schon mehrere Wasserleichen im Mittelmeer schwimmen sehen?
Ja, ein Dutzend. In Tsatsis, Tunesien, gibt es einen Flüchtlingsfriedhof, den betreibt ein ehemaliger Fischer. Ein unsägliches Gelände, das müssten sich mal die Leute angucken. Direkt neben einer Müllhalde mitten in der Wüste. Völlig unwürdig. Ich habe da dort einen Colt wie ein Schlosshund. Das ist normalerweise nicht so mein Ding, dass ich da losheul. Aber das war so erschütternd. Und der Mann betreibt diesen Flüchtlingsfriedhof da, sammelt die Wasserleichen ein, die am Strand angetrieben werden und bestattet diese Körper, diese Torsos, alles, was davon noch übrig ist. Frau ohne Kopf, Mann ohne Oberleib, ohne Oberkörper. Der bestattet die dann da. Da müssen mal ein paar europäische Politiker hinfahren, nicht nur an ein Holocaust-Denkmal, sondern auch mal an sowas, um ein bisschen in sich gehen. Auch das könnte für die Erweiterung des Horizonts dienlich sein.
Also es gibt sehr viel an Infos.
Klaus-Peter muss sich erstmal kurz hinlegen. Sein Magen spielt seit ein paar Tagen verrückt. Das alles scheint ihn doch stärker mitzunehmen, als er vorhin im Interview zugegeben hat.
Alle anderen setzen sich zur nächsten Besprechung aufs Vorderdeck zusammen. Neske, die bei der Mission eigentlich auf dem Rettungsboot mit den Flüchtlingen in Seenot kommunizieren sollte, macht jetzt sowas wie Krisenkommunikation. Sie tauscht sich mit den anderen NGOs, Sea-Watch und Sea-Eye aus, deren Schiffe hier ebenfalls festgehalten werden, und gibt der Crew die Infos weiter.
Heute um 16 Uhr trifft sich die Anwältin von Sea-Watch und noch ein Typ mit dem Muscat, dem Premier hier von Malta.
Was?
Dem Premierminister. Die werden da halt jetzt nochmal drüber sprechen und vor allem halt versuchen herauszufinden, weshalb die Sea-Watch nicht raus darf, obwohl die eine andere Registrierung hat. Die sind aber nicht sonderlich hoffnungsvoll. Dann wollen wir mit möglichst vielen Leuten und Rips und Life-Jackets raus an den Eingang des Hafens fahren und dann ein Foto machen.
Wann? 18.30
Uhr? 18.30 Uhr.
Also Abfahrt hier so gegen 18 Uhr oder was?
Genau.
Ist denn gestern bekannt, warum diese anderen Schiffe überhaupt festgehalten werden? Also da gibt es ja noch nicht mal Anlass, so wie hier. Also
die Sea-Watch hat ja eine andere Registrierung als wir oder als CI und Lifeline haben. Die sind einfach mit unter Generalverdacht gestellt bei diesen Ermittlungen jetzt, weil quasi gesagt wird, dass die machen das Gleiche wie die beiden NGOs, bei denen irgendwie die Flagge in Frage gestellt ist jetzt und deswegen dürfen sie einfach ja, per se erstmal auch nicht auslaufen.
Und die halten sich auch dran?
Denen wurde das Auslaufen verboten, ja. Und dann haben die ja auch Mittel, um sie daran zu hindern, hier vorne aus dem Hafen rauszufahren.
Matze, 29 Jahre alt, unser Koch und mein Kabinengenosse, zwängt sich aus einer Feuerwehrhose, er hat gerade ein Feuerwehrtraining hinter sich und wir lehnen uns an die Reling, schauen in die Abendsonne, die auf dem Mittelmeer glitzert.
Ja, wenn du halt hier bist und du arbeitest für eine Sache, für deine Überzeugung, du rettest halt Menschen. Ich rette dann in dem Fall Menschen, da ich für die Leute koche, die dann aus dem Wasser ziehen.
Und jetzt hängt man hier rum, ne?
Ja, und jetzt hängst du hier einfach ab und denkst dir, okay.
Jetzt ist auch Axel wieder draußen auf dem Deck. Er war den ganzen Tag auf der Brücke mit dem Telefon in der Hand.
Startwort ist und bitte, ja.
Axel stellt sich an die Reling, um Jan Böhmermann eine Videobotschaft aufzunehmen. Böhmermann hat mit einem Spendenaufruf mehr als 100.000 Euro für die Verteidigung des Lifeline-Kapitäns eingesammelt.
Guten Abend, Herr Böhmermann. Vielen, vielen Dank für die tollen Rechtsanwälte, die wir mit der Aktion uns jetzt leisten können. Und jetzt würde ich nochmal neu anfangen.
Fuck. Was war denn das jetzt für eine Aktion eigentlich?
Böhmermann hat 130.000 Euro gesammelt, also seine Fans haben 130.000 Euro für unsere Verteidigung gesammelt.
Genau. Axel, es ist jetzt kurz nach 8, du hast heute den ganzen Tag mit Anwälten, mit Journalisten, auch mit den anderen Seenotrettern, die hier in Valletta festsitzen, telefoniert. Was hast du denn dabei erreicht?
Ja, ein paar Interviews gegeben, so ein paar Sachen aufklären können, die Polizei hier in Malta, die scheint irgendwelche Unwahrheiten zu verbreiten und zum Beispiel die Lizenz von Herrn Reich, dass die nicht gelten würde über 30 Meilen hinaus. Solche Sachen dann zu bearbeiten, das ist dann meine Aufgabe.
Das heißt, du machst hier Krisenkommunikation?
Könnte man so nennen, ja.
Also eigentlich wollten wir oder sollte die Lifeline heute Morgen ablegen. Normalerweise wären wir jetzt wo?
Ja, jetzt irgendwie 30, 40 Meilen, vielleicht auch schon 80 Meilen pro Malta.
Sind wir immer noch hier?
Sind wir noch hier, genau.
Bist du enttäuscht, genervt, frustriert?
Das ist schon ein bisschen anstrengend, dass nichts vorwärts geht, dass wir hier von der Justiz festgehalten werden. Wir als Organisation müssen jetzt überlegen, ob wir welche Gerichte wir anrufen und welche politischen Bewegungen wir in Gang setzen. Auf der anderen Seite denken wir, das ist alles dreht sich jetzt sozusagen um uns, um die Ermittlungen und viel, viel zu wenig dreht sich um die Menschen, die da ertrinken. Und seit 4 Tagen sind über 400 ertrunken. Ja, die Gleichzeitigkeit dieser Ermittlungstätigkeiten, das wirft schon ein schlechtes Licht auf die Unabhängigkeit der Justiz einerseits, andererseits auch auf die menschenverachtende, muss man sagen, Politikerkaste.
Du sprichst jetzt schon ziemlich krass über Politiker. Also hättest du das vor einem Dreivierteljahr auch getan, als ihr mit eurer Arbeit begonnen habt?
Ja, also wir erleben von Anbeginn hier ein Sterbenlassen im Mittelmeer. Mit dem Wissen, dass da Menschen sterben, weil da Rettung verhindert wird oder staatlicherseits eingegriffen wird, muss man von Vorsatz ausgehen. Insofern, meine Verachtung sei Ihnen gewiss. Macron hat gelogen, Seehofer hat gelogen, Muscat hat gelogen, die alle verbiegen die Wahrheit und reduzieren uns auf Kriminelle, während gleichzeitig die Finanzierung der libyschen Küstenwache abläuft.
Ist deins, oder? Ja. Wie geht es jetzt für die Lifeline weiter?
Tja, das ist ungewiss, wie es weitergeht. Es gibt verschiedene Szenarien. Ein Szenario wäre, dass wir das schaffen, uns hier aus dem Hafen rauszuklagen oder wir einfach rausgelassen werden. Dann gilt es zusammen mit den anderen NGOs ein Konzept zu entwickeln, wie wir die Rettung wieder aufnehmen können, mit der Maßgabe, dass wir die Häfen nicht in die Häfen reingelassen werden. Die Möglichkeit bestünde ja unter Umständen, wenn hier die Behörden oder die Justiz hier weiter so rechtswidrig uns festhält, und zwar auf Dauer, dass man dann sich ein neues Schiff besorgt und dann eben den Plan macht, wieder rauszufahren.
Das eine ist ja dieses aktuelle Justizproblem mit dieser Registrierung in den Niederlanden, wo die maltesischen Behörden sagen, das ist irgendwie nicht okay. Das andere ist ja, wird man überhaupt wieder in einen Hafen eingelassen, wenn man Flüchtlinge wieder an Bord hat, wie beim letzten Mal? Also da war es ja überhaupt extrem fraglich, ob das überhaupt klappt und unter welchen Bedingungen.
Also wir werden der Politik auf jeden Fall nicht so lange Zeit geben wie dieses Mal, sondern vorher einen Klageweg beschreiten. Das heißt, in einen Hafen einklagen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist eigentlich die sicherste Variante, die Menschen schnell an Land zu bekommen.
Wie funktioniert das?
Ja, man muss halt eine Situation an Bord herrschen, wo den Menschen an Bord klar ist, dass sie in einer Bedrohungslage sich befinden. Das ist ohne weiteres verständlich, wenn man weiß, dass man nicht eingelassen wird in den Hafen. Dann wird man mit dem entsprechenden Beweismaterial, was man anfertigt an Bord, eben den Gerichtshof anrufen.
Das heißt, du würdest sagen, die Mission ist nicht tot?
Auf keinen Fall. Also komme aus der DDR, sozusagen gebürtiger DDR-Bürger, und ich habe gesehen, wie so ein System zusammenbricht, wenn die Legitimität abhanden kommt. Und ich schätze mal, die meisten Menschen sehen es so, dass die Legitimität eines Regimes, was Menschen sterben lässt, in Frage steht. Tja, man wird halt dann sehen, wie lange das dauert, bis wir so eine Situation haben, dass die Politikerinnen dann Angst davor haben, genauso einen Legitimitätsverlust zu erleiden.
Ja, aber glaubst du denn, dass sie wirklich diese Angst haben? Also die Stimmung ist ja nicht unbedingt pro Geflüchtete, also zumindest in vielen EU-Ländern.
Also ich hatte schon bei der letzten Rettung das Gefühl, dass durchaus so ein Glaubwürdigkeitsproblem besteht für die Politikerinnen und Politiker, weil wir waren da 6 Tage auf dem Meer und die Weltöffentlichkeit konnte daran teilhaben und hat die Kaltherzigkeit der europäischen Politiker zur Kenntnis genommen. Insofern gab es da schon einen Verlust an Glaubwürdigkeit und Legitimität, und in der Endkonsequenz hat es eben auch dazu geführt, dass die nachgegeben haben.
Jetzt in diesem konkreten Fall. Also es wurde ja über die Lifeline auch gesprochen auf dem EU-Gipfel, es war Thema. Die Ergebnisse sind aber, es gibt Asylzentren, möglicherweise in Nordafrika, möglicherweise in Griechenland, Italien. Macht das die Situation besser?
Sicherlich nicht. Er hat auch schon während und vor dem EU-Gipfel gesagt, dass meine Erwartungen da sehr gering sind. Für den speziellen Fall ist es dann immer was anderes. Da hat es ja dann letztendlich doch funktioniert, da entgegen dem Willen der europäischen Politiker was durchzusetzen. Und ich glaube, es gibt Mittel und Wege, diese Grassroot-Bewegung letztendlich in Gang zu bringen und Menschen zu helfen, weil es gibt nichts Schöneres.
So, es ist jetzt Tag Nummer 2 auf dem Schiff. Ich zwänge mich mal aus dem schmalen Bett meiner Kajüte. Matze unter mir, der schläft noch. Der war gestern mit ein paar Crewmitgliedern grillen bei den Kollegen von der Sea-Watch, die hier ebenfalls festgehalten wird. Ja, und das ist sehr spät geworden. Ich habe in meinem wiegenden Bett hier unter der Wasserkante ausgezeichnet geschlafen. Jetzt aber erstmal Kaffee nach oben und dann ans Deck.
Nur das hellblaue oder auch?
Egal, alles. Das sind Überlebensanzüge. Da sollen die Reißverschlüsse gecheckt werden. Ob die alle gehen, er hatte ja gestern Schwierigkeiten gehabt.
Genau, ich...
Ich
kann es leider echt.
Hier oben sitzen Thomas, der Ersatzkapitän, und Karl, der 25-jährige Jungkapitän, zusammen. Die beiden trinken Kaffee und besprechen, was hier zu tun ist, obwohl wir ja nach wie vor nicht rausfahren dürfen.
Also so ein Primer und sowas.
Primer, genau.
Wir sitzen jetzt hier beim Morgenkaffee, es ist kurz nach 8, ne? Und die Crew ist am Pennen. Ist das normal für dich als Kapitän?
Nee. Aber das kann ich nicht vergleichen. Also das ist eine ganz andere Fahrtgeschichte hier.
Inwiefern? Du bist ja Profikapitän gewesen.
Weil die Arbeitsabläufe anders laufen hier. So wie das jetzt ist, sind ja Freiwillige. Und die kann ich einfach so nicht einspannen für diesen Job, weil sie eben halt nicht dafür gekommen sind. Ne?
Gibt es denn hier irgendwas zu tun an sich?
Ja, Wartungsarbeiten. Ne? Malen. Schwimmwesten müssen wir sauber machen. Da hängt die Krätze drin.
Noch von den Geflüchteten von vorher?
Ja, von den Geflüchteten.
Was ist denn jetzt deine Aufgabe hier? Du bist hier der Kapitän. Man fährt nicht raus.
Ich muss nur für die Behörden da sein. Hier und steht hier, glaube ich, noch einer vom sogenannten maltesischen GL, also ein Sachverständiger, der das Schiff überprüfen will, ob das überhaupt dafür geeignet ist, in dieser Fahrt zu fahren, was natürlich ein totaler Blödsinn ist. Und ich denke mal, die werden suchen nach Fehlern, damit sie das Schiff festhalten können. Nach Kleinigkeiten, wenn zum Beispiel der Verschluss nicht richtig geht oder solche Geschichten, solche Kleinigkeiten. Ja, und dafür bin ich hier, ne?
Aber irgendwas findet man immer, oder?
Immer findest du was, wie beim Auto, wenn eine Schraube locker ist, ne? Denn wenn sie uns wirklich festhalten wollen, dann tun sie es auch.
Warum hast du dich denn entschlossen, hier anzureisen, hier mitzumachen?
Ich bin selber ein paar Mal in Fastseenot gewesen und öfters einmal richtig runtergegangen und da habe ich mir gedacht, schön, dass sie mich damals gerettet haben, dann mache ich das jetzt auch mal mit, ne? Und ich habe das Schiff getroffen, ich war mit dem Wohnmobil in Licata, also in der Werft lag. Da haben wir 20 Tage gestanden und dann habe ich mit den Leuten geschnackt und dann stimmte das irgendwie, ne? Und die Idee hat mir gut gefallen und vor allem, wenn da jeden Tag 100 Leute absaufen, ohne dass man die rausholt, das ist natürlich beschämend für die Menschen, für die anderen alle.
Du bist selber mal abgesoffen? Was war das für eine Situation?
Ja, das ist sehr, sehr, in der Ostsee war das und da sind wir untergegangen im Winter und bei minus 10 Grad und dann haben sie uns mit dem Hubschrauber abgehoben, nachdem wir 4 Stunden da langsam untergegangen sind. Also man kann es an für sich gar nicht erklären für jemanden, der nicht zur See gefahren ist. Das ist so als, ja, das geht nicht. Man muss es selber mal empfunden haben, die ganze Situation. Und das hängt auch einem Leben lang nach. Das wird man nicht los und das wirkt sich auf die Arbeit aus und man wird vorsichtiger und ab und zu dreht man mal bei Schlechtwetter früher bei. Nicht?
Und warst du damals auch Kapitän?
Nein.
Wie lange warst du Kapitän oder wie lange bist du zur See gefahren?
Sagen wir so, ich bin mit 25 Jahren Kapitän geworden, sehr, sehr früh. Bin Mitte 50, glaube ich, mehr oder weniger festgefahren, dann habe ich immer noch abgelöst. Sagen wir so, ab 30 habe ich nur noch das gemacht, wozu ich Lust hatte beim Fahren.
Und jetzt heute der Tag, weiter Kaffee trinken und warten, dass die Crew kommt, oder?
Die sind da, aber...
Die pennen noch.
Die pennen noch. Nur es ist... nicht sehr befriedigend für keinen von uns, denke ich mal. Sie sind mit einer Vorstellung hergekommen. Die Motivation ist so nicht da. Ne? Wir haben uns nichts vorzuwerfen, deswegen sehe ich die Sache ganz gelassen. Und auch CP hat sich an für sich nichts vorzuwerfen. Ich habe mir die auf den Karten angeguckt, was er da gemacht hat. Der ist ganz sauber gefahren. Nichts. Also es gibt nichts vorzuwerfen, außer dass er Menschen gerettet hat. Und das ist kriminell jetzt.
Man hat doch einfach auch die Pflicht als Seemann, Leute zu retten, wenn man es weiß. Man darf nicht vorbeifahren, oder?
Nein, es ist auch so, seit mehr als 2000 Jahren hat sich das festgesetzt. Es ist schon Kultur geworden. Seeleute fahren nicht vorbei, wenn einer da schwimmt. Aber es ist halt so, das kann dazu führen, dass die Reeder oder auch selber, was man sagt, also ich drehe den Kopf zur Backbordseite, wenn die auf Steuerbordseite schwimmen. Ne?
Also da ändert sich jetzt auch durch diese Entscheidung, die ja weltweit, also man steht ja im Fokus der Öffentlichkeit mit diesem Schiff, dass sich da auch diese Kultur oder auch diese Ehre, diese Seemannsehre, dass sich das ändert? Glaubst du das?
Doch, könnte sein, ja. Könnte sein.
Kann ich da noch einen Punkt auf den Plan schreiben?
Was?
Kann ich noch einen Punkt auf den Plan schreiben? Ja. Also um 12 oder 13 Uhr, ich krieg noch eine SMS von Alina, treffen sich alle drei NGOs, also eigentlich hat Sea-World zum Planungstreffen.
Nach und nach trudelt die Crew ein. Die meisten Seeleute sitzen mit Kaffee und Frühstückstoast in der Hand hier auf dem Deck. Nur was der Plan für Tag 2 unserer Mission sein soll, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Kapitän Thomas ist mehr und mehr genervt.
Also irgendwie läuft das gut, muss ich jetzt irgendwas sagen. Jeden Tag, wenn man sich was vornimmt, wenn das durch irgendwelche Missions und was weiß ich, oder Meetings oder Block. Du sagst irgendwas und meinst, du kannst Plan durchziehen, das klappt nie.
Ja, vielleicht liegt es aber so ein bisschen auch an der Situation, an der aktuellen, dass halt ständig neue Informationen reinkommen und...
Aber wie viele Leute müssen denn da hin?
Na, nicht alle.
Ja.
Also meine
Delegierte, oder?
Ja. Also zwei, drei Leute vielleicht.
Ja, halt
dann bin ich die Mannschaft los wieder. Also, dann schreibe ich keine Pläne mehr. Das macht keinen Sinn für mich.
Und wenn die wiederkommen, sollten wir eh meiner Meinung nach allgemeines Plenum-Meeting machen.
Aber
einfach
erst
alleine schon. Ja. Das Problem ist, ihr diskutiert Sachen, die schon längst gelöst sind. Denn wenn ihr mal unten ans Whiteboard geguckt hättet, gibt es ab morgen einen Tagesplan. Der 8:45 Uhr sagt wecken, 9 Uhr Frühstück und um 9:30 Uhr morgens Meeting und um 10 Uhr gemeinsam Schiff putzen.
Gut. Aber das sollten wir wirklich mal ansprechen, dass diese Sachen nicht immer mitten am Tag kommen. Dann können wir auch nach Hause fahren. Dann, ja. Was soll ich dann hier?
Quasi habe ich jetzt heute Morgen das 10 Uhr weggemacht und für 11 Uhr jetzt das VHF-Training angesetzt. Was ein
also machen wir das, was Martin für heute angesetzt hat. VHF, also Funktraining. Danach Knoten- und Seiltraining.
Kanalwechsel auf Kanal 1,7. Er wiederholt 1,7 und der Kanal wird immer nicht in Zahl 17, sondern 1,7 eingezeigt. Jetzt muss ich hier meine Sperrtaste entfernen. Jetzt gehe ich auf 1,7. Jetzt muss ich natürlich wieder anrufen.
Während die Crew fleißig Over-Copy-Kanalwechsel End-Out übt, tauschen sich Martin und Richard über die nächste schlechte Nachricht aus. Das Wasser auf dem Schiff könnte heute ausgehen und die Behörden haben noch nicht erlaubt, Neues zu besorgen.
Das kann ja nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass sich ein Gericht jetzt damit beschäftigt, wie wir unseren Müll hier loskriegen. Vergiss es.
Wasser, heute laufen wir Auto fort.
Ja, gehe ich mal schwer von aus.
Wir haben 500 Liter, wenn überhaupt.
Hast du sondiert?
Ja, genau.
Kann es jetzt auch passieren, dass wegen dieser Beschlagnahmung kein Wasser mehr rankommt, oder?
Ja.
Geht
es darum jetzt gerade?
Ja.
Kann passieren, ja. Und genau, wir hatten angefragt, ob wir hier externen Schiffsupply, also Portable Wassertrag bekommen. Und das muss erst alles über 5 Instanzen genehmigt werden.
Also, und dann, wenn das jetzt wirklich... Dann ist finito, oder wie?
Genau. Und wir haben ja schon ein Problem, dass wir schon seit einer Woche unseren Müll auch von der Rettung quasi noch auf dem Schiff haben und nicht loswerden, weil wir hier eben keinen Containerdienst herbekommen, aus den gleichen Umständen.
Und es gibt direkt noch eine Hiobsbotschaft. Das Aufklärungsflugzeug der Kollegen von Sea-Watch wurde ebenfalls festgesetzt am Flughafen von Malta. Die Menschen im Mittelmeer sterben und es hat den Anschein, keiner soll das mitbekommen. Heute Abend steht noch eine Mahnwache an für die Menschen, die im Mittelmeer sterben. Wir sind jetzt auf dem Weg dahin. Das ist in einem Hafenbereich von Valletta. Ungefähr 200 Menschen, Bürger aus Valletta, aber auch die NGOs der Rettungsschiffe, also auch die Crew der Lifeline ist heute hier. Und zwar direkt am Ufer von Valletta, an der Steinküste. Menschen haben hier mehrere Kerzen angezündet, haben Blumen für die Toten ins Wasser geworfen, unterhalten sich hier ruhig. Viele schweigen aber auch einfach nur und schauen aufs Meer. Einer der Initiatoren dieser Mahnwache ist Neil Fawson. Er ist der Gründer einer NGO mit dem Namen Editors Foundation.
Wir organisieren so etwas öfter, weil wir es häufig erleben, dass Menschen im Mittelmeer sterben. Die Stimmung schlägt um, immer wenn Flüchtlingsboote ankommen, weil die Boote sichtbar sind. Dann steigt die Ablehnung, die Leute werden aggressiv. In den letzten 4 Jahren gab es weniger Spannungen. Zwar sind weiterhin Flüchtlinge gekommen, aber mit dem Flugzeug, das ist nicht so sichtbar. Jetzt ist das Boote-Thema wieder in den Nachrichten. Angst vor einer Invasion kommt auf und die Politik wird restriktiver.
Who understand that the NGOs are out there saving lives. I think there's a very clear
Viele Leute finden es gut, dass die NGOs Leben retten, aber es gibt auch Leute, wahrscheinlich die Mehrheit hier, die den NGOs vorwerfen, ein Teil des Schleppergeschäfts zu sein.
They're accusing them of being part of this human trafficking business.
They're doing what governments are supposed to do.
Die NGO-Boote machen doch, was Regierungen eigentlich tun müssten, dass sie jetzt festgesetzt werden. Ich meine, das ist so, als würde man den Krankenwagen daran hindern, zu einem Schwerverletzten zu fahren. Das ist völlig unverantwortlich. Aber ich bin ziemlich sicher, dass viele auf Malta anderer Meinung sind. Wir sind in der Minderheit.
Well, I think most people do feel, if they think about it, they would feel.
Ich sehe das nicht so. Ich denke, die meisten Leute sind mitfühlend. Zumindest, wenn sie darüber nachdenken, empfinden sie Empathie, Solidarität für die Flüchtlinge. Ich meine, gerade wir hier auf Malta, sehr viele von uns sind ja selbst eingewandert.
Schlagzeile auf der ersten Seite. Ist sonst auch nur hier wieder Klaus-Peter. Also hier ist ja auch wahnsinnig.
Es ist jetzt mein dritter Tag mit der Crew der Lifeline, der dritte Tag der Rettungsmission, die nach wie vor nicht stattfinden darf. Die Stimmung in der Crew, ich würde mal sagen, gespannt, ein bisschen aufgeregt, denn gleich um 11:30 steht ein wichtiger Termin am Gerichtshof von Valletta an. Der zweite Verhandlungstag gegen Kapitän Klaus Peter.
Schade, dass wir den Text nicht verstehen.
Bevor wir da gleich hingehen, möchte ich aber noch schnell mit Axel sprechen. Der muss nämlich gleich zurück nach Deutschland fliegen. Wie bist du überhaupt als Soziologe auf die Idee gekommen, Mission Lifeline, eine Seenotrettungsmission zu gründen?
Bei mir war es so, dass ich im Fernsehen Bilder gesehen hatte von flüchtenden Menschen, die auf der Balkanroute waren. Da habe ich mich zuerst engagiert und dachte, ja, da ist eine Notlage. Wir haben die Möglichkeiten, lasst uns da eingreifen und helfen. Später habe ich das im Mittelmeer beobachtet, wie Boote in Schwierigkeiten geraten sind. Da war dann der Entschluss nicht so weit weg, dass man das einfach umsetzt, eben da ein Hilfsangebot sicherzustellen.
Wie hast du das dann aufgebaut, aufgezogen, also ohne das entsprechende Fachwissen?
Die Fachexpertise, die holt man sich halt, ne? Also es geht vor allen Dingen darum, ums Organisieren. Insofern ist vielleicht die Konnektion zur Soziologie irgendwie da. Das zu organisieren, dass eben dann Fachleute da sind, die die Fragen beantworten, die man hat und die Grundlage sind für dann Entscheidungen, die zu fällen sind.
Wie hat sich das Ganze jetzt seit diesen Missionen verändert? Also im September letzten Jahres habt ihr angefangen. Was hat sich im Mittelmeer verändert? Was auch an den politischen Reaktionen auf das, was ihr hier macht?
Was ich festgestellt habe, dass die Mitte der Bevölkerung in den letzten Monaten immer mehr abgerückt ist von dem Gedanken, Menschen zu helfen. Und das macht schon Sorgen. Auf der anderen Seite hat jetzt der letzte Fall gezeigt von den 234 Geretteten, dass da doch sowas da ist und dass man auch diese Menschen, die quasi dann sich nach rechts bewegen von der Mitte, ein Stück weit wieder zurückholen kann. Wir müssen es schaffen, Solidarität als Wert zu vermitteln, dass es schön ist, Menschen zu retten, dass es was für ihn selber bringt, Menschen zu helfen. Und das bringt viel für die Gesellschaft und bringt einige bestimmt wieder dazu, nicht mehr so in rechtsradikale Parteien wie die AfD zu wählen.
Du hast gerade europäische Politiker oder europäische Regierung auch als Regime bezeichnet. Du hast von Verachtung gesprochen gegenüber der Politik. Was wäre denn deine Vision von Europa?
Perspektivisch für Europa oder für die gesamte Welt muss man einfach sehen, wir sind halt nur eine Menschheit und müssen schauen, dass wir die Unterschiede nivellieren, mehr oder weniger, zwischen den einzelnen Gesellschaften, auch versuchen, Gerechtigkeit herzustellen. Das heißt, dass der Zugang zu Wasser oder zu Grundrechten oder sonst irgendwelchen Dingen für alle irgendwie gewährleistet wird. Und das als Wert zu etablieren in der Gesellschaft, das würde für Europa ganz viel bedeuten. Weil man kann natürlich immer die ganze Zeit auf Russland schimpfen und auf andere, was natürlich völlig berechtigt ist. Aber man soll sich auch mal an die eigene Nase fassen und da sieht es halt auch ganz schön finster aus.
Wie hat dich diese Arbeit persönlich verändert?
Ja, ich würde sagen, man wird immer entschlossener. Das Bewusstsein, jemanden retten zu können und das dann auch zu tun und den Versuch zu erleben, wie man daran gehindert wird, das macht einen selbst viel entschlossener.
So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Gericht. Das liegt mitten in der Fußgängerzone von Valletta. Zwei Dinge werden Kapitän Klaus-Peter Reisch vorgeworfen. Er soll sich ohne Erlaubnis den Hoheitsgewässern Maltas genähert haben. Vor allem aber soll die Registrierung der Lifeline, die unter holländischer Flagge fährt, nicht ordnungsgemäß sein. Ich stehe jetzt hier vor dem Gerichtshof. Es stehen auch heftige Dinge für ihn im Raum. Eine Freiheitsstrafe bis zu ein Jahr, 11.000 Euro. Und die Frage ist natürlich, ob die Lifeline, also das Schiff, weiterhin beschlagnahmt sein wird oder möglicherweise doch auslaufen könnte. Also hier steht einiges auf dem Spiel. Ja, und die Crew, die Besatzung der Lifeline, die wird auch gleich hier hinkommen. Ein älterer Herr hat hier gerade gerufen, we don't want any smugglers here. Meinte damit offensichtlich die Seenotretter von der Lifeline.
Get out of here, get the fuck out of my face, bro.
Okay, I just want...
No, no, please move, move.
Oh, okay, okay, okay. Das war nicht sehr freundlich. Gerade versucht, den älteren Herrn anzusprechen, der We Don't Want Any Smugglers hier gerufen hat. Ich werde jetzt auch mal gucken, dass ich reinkomme.
Ja,
die Verhandlung hat jetzt so ungefähr 2 Stunden gedauert, ist jetzt erstmal beendet für heute und auf nächste Woche vertagt. Klaus-Peter, der Kapitän, steht jetzt draußen auf den Stufen vor dem Gericht. Hinter ihm hält die Lifeline-Crew ein Transparent hoch. We are saving human lives steht da drauf. Und vor ihm steht ein Pulk Journalisten.
Ihre Anwältin hat heute beantragt, das Verfahren für 2 Wochen auszusetzen. Der Richter hat ihm nicht stattgegeben. Sind Sie enttäuscht?
Naja, er möchte gerne nächste Woche am 10. schon weitermachen. Das liegt ja auch in meinem Interesse. Ich denke, dass ich auch mal nach Hause kann. Ich habe eine über 90-jährige Mutter zu Hause, die hat demnächst Geburtstag. Die möchte ich natürlich gern sehen, sie mich auch. Ich denke auch, das ist mein gutes Recht und bin auch gerne natürlich bereit, wieder nach Malta zurückzukommen, um an dem weiteren Prozessgeschehen teilzunehmen.
Die Ankläger, die werfen Klaus-Peter weiter vor, ohne ordnungsgemäße Registrierung gefahren zu sein. Beim nächsten Gerichtstermin sollen holländische Experten vorgeladen werden. Außerdem wird ein Ingenieur das Schiff inspizieren. Was mit der Lifeline und ihrem Kapitän geschieht, das bleibt also weiter ungewiss. Es ist jetzt kurz nach 8 abends und wir machen uns gerade mit dem Schlauchboot auf dem Weg zur Stammkneipe der Crew. Die liegt ganz hinten im Hafen von Valletta, hinter alten Kähen, die hier so seit Jahren vor sich hinrosten. Maschinist Richard und ein paar andere Crewmitglieder, die brauchen jetzt erstmal ein Bier. Richard ist nach dem Prozesstag heute ziemlich frustriert. Er fürchtet, dass die Lifeline weder diese noch nächste Woche rausfahren darf, vielleicht auch überhaupt nie wieder.
Jetzt haben wir hier geradeaus, das ist Bütchen, das ist die Tiger Bar. Und aber wenn man jetzt hier rechts um die Ecke guckt, die Leute auf den Balkons, das sind genau die Geflüchteten von unserem Boot.
Moment, da oben rechts, oder?
Ja. Wir kamen hier nichts an lang. Und auf einmal fängt der ganze Balkon an zu schreien. Danke, Lifeline, Lifeline, Lifeline. Das war ein unglaublich heftiger Moment, der mich extrem bewegt hat, nachdem wir hier das Valletta angeguckt haben. Und du hast 200 Leute, die vom Balkon schreien und dich dir zujubeln, was wir so als Person gar nicht so einzeln verdient haben. Das war unglaublich bewegend, wie viel Hoffnung da hineingesetzt wird, die man einfach auch nicht zurückgeben kann, weil sie sind erstmal hier gestrandet.
Die haben eure T-Shirts gesehen und euch dann zugejubelt.
Die erkennen uns sofort. Dafür haben sie uns lang genug gesehen.
Ach, da oben? Ja. Auf dem Balkon? Da oben sind jetzt 30, 40 Leute, die der Lifeline-Crew hier einfach nur zujubeln. Stehen so 50 Meter entfernt in so einem Flüchtlingsheim, abgeschirmt, können nicht raus, aber jubeln. Das war der Mikrokosmos von der Lifeline im Hafen von Valletta. Mein Name ist Manfred Götzke. Die Redaktion hatten Ulrike Bajor und Anna Seibt, Ton und Technik Andreas Meinitzberger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.